Ja, wir wollen lesen und ich lade euch ein mitzulesen aus dem Johannesevangelium, das dritte Kapitel, ein sehr zentraler Text, ich glaube ein lebensnotwendiger Text. Es ist gut, da immer wieder hin zurückzukehren. Johannes 3 ab Vers 1 bis Vers 16 möchte ich lesen. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete: Amen, Amen. Das sage ich dir, nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so. Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Nikodemus fragte Jesus nochmals: Wie ist das möglich? Jesus antwortete ihm: Du bist Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir, das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von irdischen Dingen spreche. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Es ist Jesus. Es ist wie bei Mose, der in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben erhält. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Amen. Ja, einige der ganz zentralen Worte der Bibel, eine der ganz zentralen Aussagen von Jesus. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir da stehen. Das war im Grundkurs so die Bewegung. Wir haben angefangen relativ offen mit Informationen, so sehen Christen das. Und zum Schluss haben wir immer mehr zugespitzt: Okay, wo stehe ich denn dabei? Diese Frage, wer sitzt auf dem Thron in meinem Leben? Und ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums macht Jesus hier sehr deutlich, worum es geht. Und das kann man in dem einen Satz sagen: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und erste Frage natürlich, die sich da stellt, ist: Warum? Warum müssen wir von Neuem geboren werden? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist: Nur so bekommen wir Zugang zu Gottes Welt. Nur durch diese neue Geburt bekommen wir Zugang zu Gottes Welt. Also wir lesen hier Johannes 3, diese Begegnung. In der Nacht kommt der Nikodemus zu Jesus und das ist, kann man wahrscheinlich sagen, ziemlich die freundlichste Begegnung, die Jesus in den Evangelien mit einem Pharisäer hat. Oft waren das ja so die frommen Rechthaber, die sehr auf Distanz zu Jesus gegangen sind, die ihn zum Teil bekämpft haben. Und hier ist jemand, der hat vieles verstanden. Und er sagt es auch ganz klar. In Vers 2: Rabbi, wir wissen, also da gibt es noch andere, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat, denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also, dieser fromme Mann, dieser Schriftgelehrte, sagt zu Jesus: Ich erkenne deine göttliche Autorität an. Du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Ich, einer der Obertheologen meines Volkes, erkenne dich als Lehrer an, der du vielleicht halb so alt bist wie ich. Ich will von dir lernen. Das ist schon allerhand. Er sagt: Jesus, du kommst von Gott. Jesus, ich will von dir lernen. Und das ist mehr, als die meisten Menschen damals von Jesus annehmen wollten. Und ich würde sagen, auch mehr, als die meisten Menschen heute von Jesus annehmen wollen. Viele sagen ja, Jesus ist irgendwie ein feiner Kerl und so. Die Kirche ist dann halt irgendwie daneben. Aber Jesus, der war super und so. Der hat viele schlaue Sachen gesagt. Aber du kommst von Gott und ich finde das nicht nur gut, was du sagst, und lass es dann stehen. Viele Leute sagen, Jesus ist ihr Vorbild oder Mutter Teresa ist ihr Vorbild. Aber ich habe relativ wenige Leute getroffen, die tatsächlich in ihren Fußspuren gehen. Ja? Aber jemand, der sagt, ich will wirklich von dir lernen. Ich will wirklich in deinen Wegen gehen. Und der das hier sagt, gehört zu der Gruppe, die Jesus mit am schärfsten bekämpft hat. Also Jesus, du bist super, du bist ein Lehrer von Gott. Und Jesus ist wie immer mal wieder nicht sonderlich beeindruckt von dem Nikodemus. Der staunt nicht, der sagt nicht, oh, das ist ja super, das ist gut, hier kannst du mir was schreiben, irgendwie so eine Referenz, kann ich auf meine Webseite tun, auch Pharisäer finden das super, was ich mache. Er rollt dem Nikodemus auch nicht den roten Teppich aus, sondern er konfrontiert ihn sofort. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Also das ist alles ganz nett, Nikodemus, aber eine neue Geburt ist nötig. Grundlegende Veränderung ist nötig, damit du, das ist ja wohl gemeint, nicht irgendjemand, sondern du, Nikodemus, du, der du das hörst, damit du ins Reich Gottes hineinkommen kannst. Um überhaupt eine echte Wahrnehmung zu bekommen von Gottes Wirklichkeit, ist das nötig, dass Gott dein Leben komplett neu macht. Also es reicht nicht, irgendwie gewissenhaft moralisch zu leben, ja? Ich bemühe mich. Haben wir darüber gesprochen in dem Kurs, was ist ein Christ? Und ihr kennt das auch. Ja, ich renne da vielleicht nicht jeden Sonntag hin, aber deshalb bin ich immer noch ein besserer Christ als viele andere, die da ständig sind in der Kirche. Aber es reicht nicht, ein moralisches Leben zu führen. Es reicht nicht, sich in der Bibel auszukennen, die Informationen alle zu wissen. Es reicht auch nicht, irgendwelche religiösen, mystischen, geistlichen Erlebnisse zu haben. Da habe ich gebetet und dann ist irgendwas passiert. Es reicht auch nicht, dass man in der Gemeinde aufgewachsen ist, so christlich sozialisiert ist sozusagen, immer bei Gemeindeveranstaltungen dabei ist, oder dass man Mitglied ist in der Kirche, in der Gemeinde, oder auch sogar, dass man angestellt ist in der Kirche, in der Gemeinde. Du kannst als Christ unter Christen leben, unerkannt sozusagen, und genauso reden, handeln, beten wie alle anderen und doch fern von Gott sein. Also man könnte ja Wochenendseminare machen darüber, wie muss ich mich verhalten, damit ich unter Christen nicht auffalle, unangenehm oder so, ne? Das ist relativ einfach, wenn man das drauf hat. Aber du bist trotzdem fern von Gott. Und vielleicht wunderst du dich, dass das Christsein für dich irgendwie nicht funktioniert, in Anführungszeichen. Und es kann verschiedene Ursachen haben, können einfach irgendwo auch Prägung sein, bestimmte Denkweisen, die schräg sind. Aber es kann auch sein, dass du eigentlich gar nicht dazugehörst bis jetzt. Und die gute Nachricht ist, dass bis jetzt, weil Jesus einlädt, zu ihm zu kommen. Also ich kann das von mir sagen, ich war eine ganze Zeit in christlichen Gruppen dabei, als Jugendlicher, Konfirmation und dann Jugendgruppe, und ich habe da viel Gutes gehört, war auf christlichen Konzerten und so weiter, und das hat mich sicher auch irgendwie geprägt, was ich da gehört habe. Das war sicher gut, aber es blieb doch fern, es blieb doch fremd, bis ich an den Punkt gekommen bin, dass ich selbst mich Jesus zugewandt habe, selbst eine, ja, wie Jesus da sagt, eine neue Geburt erfahren habe. Vorher war das außen. Da fand ich das gut, bin hingegangen, habe gesagt, ja, an irgendwas muss der Mensch auch glauben oder so. Aber es war nicht in meinem Herzen. Und als ich Als ich diesen Schritt gegangen bin, mein Leben in die Hände von Jesus gelegt habe, neues Leben bekommen habe, da sind die Dinge, die ich schon gehört hatte, in mir lebendig geworden. Da habe ich gemerkt, ja, das ist nicht nur irgendeine schöne Weisheit, sondern das ist wahr, das ist lebendig. Und umgekehrt fallen mir auch Menschen ein. Ich denke an einen guten Freund, der so ein Austauschjahr in den USA gemacht hat und da unter Christen war und dann wieder kam und sagte, er ist jetzt auch Christ. Kam auch bei uns in die Jugendgruppe und der war immer dabei, aber war irgendwie auch immer frustriert. Irgendwie funktionierte das nicht für ihn mit dem Glauben und dem Beten und so weiter. Er fand dann, er ist irgendwie da nicht so veranlagt oder irgendwas. Und irgendwann hat er die Sache hinter sich gelassen. Und ich habe später irgendwie gemerkt, er hat nie diese neue Geburt erfahren, denke ich. Hat irgendwie immer mitgemacht, aber das hat nie gezündet. Und Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dieses, ihr müsst, das ist ja ein Wort, was wir nicht gerne hören, das ist nicht als Zwang gemeint. So, keiner verlässt den Raum sozusagen, sondern es ist eine Notwendigkeit, die er beschreibt. Also wenn ich sage, das Haus brennt und du musst jetzt aus dem Fenster springen. Ich zwinge dich nicht dazu, aber wenn du hier rauskommen willst, dann ist das der einzige Weg, den es gibt. Und Jesus sagt, wenn du Leben mit Gott führen willst, dann ist das der einzige Weg, den es gibt, dieses neue Leben zu bekommen von ihm. Und erst dann verstehen wir, erst dann erkennen wir wirklich, worum es geht. Erst auf dem Weg dieser neuen Geburt. Paulus sagt das mal im ersten Korintherbrief. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Das ist schon mal gemerkt. Du hörst irgendwas von Christen und denkst, es ist ja irgendwie, ergibt keinen Sinn. Oder du bist Christ und versuchst das jemandem zu erklären. Der sagt so einen Quatsch. Es kommt ihnen unsinnig vor, steht hier im ersten Korintherbrief. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Also vieles im Glauben kannst du erst verstehen, kannst du erst ergreifen, wenn du durch diese Tür gegangen bist. Jesus sagt, eine neue Geburt ist nötig. Das ist wichtig auch, wenn wir Menschen einladen wollen, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Es ist die Frage, was für ein Ziel haben wir dabei? Dass sie an Veranstaltungen teilnehmen, dass sie sich irgendwie an die Gemeinde gewöhnen, eben lernen, wie man sich da verhält, dass sie sich wohlfühlen, das sind schöne Dinge. Ich freue mich, wenn Menschen sich hier wohlfühlen. Aber manchmal wäre es mir lieber, wenn Leute sich, versteht mich jetzt nicht falsch, wenn Menschen sich unwohl fühlen würden, nämlich nicht, weil irgendwie die Sitze unbequem sind oder der Kaffee kalt oder so, sondern dass sie sich unwohl fühlen, weil das Wort Gottes sie drückt. Weil da was sie gehört haben, sie geärgert hat. Wenn einer nur sagt, ach, du hast schön gesprochen und ja, da kann man gut zuhören oder so oder auch gut abschalten, wenn er redet. Ist mir dann lieber, da ärgert sich jemand, weil das Wort Gottes drückt, weil der Geist Gottes klopft. Sagt, oh, da ist mir irgendwie ganz heiß und kalt geworden und da muss ich irgendwas ändern in meinem Leben. Und dass sie dann schließlich zu dieser neuen Geburt kommen. Das ist mir lieber, als dass wir viele haben, die irgendwie mitschwimmen, aber nie ernst machen mit Jesus. Also, wenn wir Menschen einladen, geht es letztlich darum, dass sie diese neue Geburt erleben. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Dann die Frage, die dann auch der Nikodemus stellt, wie kann das geschehen? Wie werden wir von Neuem geboren? Also die Frage liegt nahe und das ist ein alter Mann und dann sagt er ja irgendwie, wie soll das funktionieren? Physisch ist das Unsinn, aber ich glaube, der Nikodemus hat schon verstanden, dass es da nicht jetzt um eine körperliche Geburt nochmal geht. Aber vielleicht wollte er auch sagen, ich bin schon so alt, wie soll ich jetzt mein Leben nochmal komplett ändern? Das hättest du mir vor 30, 40, 50 Jahren erzählen sollen. Das packe ich nicht mehr in meinem Alter. Ich kann nicht mehr von vorne anfangen. Da ist zu viel passiert, was mich geprägt hat. Und ich glaube, das sagen heute viele Leute. Sagen, naja, da ist zu viel in meinem Leben gewesen. Ich kann jetzt nicht einfach so tun, als wenn das alles nicht gewesen wäre. Und Jesus sagt sehr deutlich, es geht auch nicht darum, dass du das packst. Es geht nicht um Selbstmanagement, es geht nicht um Selbstreform oder Selbsttherapie. Sondern es geht um etwas, was an dir geschieht, was dann jemand anders packt sozusagen. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, sagt Jesus. Da ist die Taufe von damals Johannes, der Menschen zur Umkehr gerufen hat, ist von Wasser die Rede. Da ging es um Umkehr, da ging es darum, um Vergebung zu bitten für die Sünde, die uns von Gott getrennt hat. Wir haben schon eben hier Gelegenheit gehabt, auch Dinge zu Gott zu bringen, Buße zu tun in dem alten Wort, diesen Brief zu schreiben zum Beispiel. Und wenn wir von auch ein anderes altes Wort, von Bekehrung sprechen, dann meint das eigentlich genau das, ich kehre mich ab von dem Alten, von der Sünde, von der Schuld, die mich von Gott getrennt hat, und ich wende mich Jesus Christus zu. Und die Taufe ist eigentlich dann das Zeichen, dass der Mensch alles selber machen wollen aufgibt, alle Selbstgerechtigkeit, alle innere Verteidigung, alles vor Gott etwas leisten können. Man ist da ganz passiv eigentlich. Alle Sicherheiten, sich das Heil selbst zu erwirken. Die Geburt aus dem Wasser, ja, ich werde in das Grab gelegt, im Wasser. Aber das reicht noch nicht alleine. Die Bibel sagt, wir können, so wie wir sind als Menschen, können wir nicht das tun, was Gott gefällt. Das ist ein hartes Urteil. Kein Mensch kann von sich aus das tun, was Gott gefällt. Unser Herz ist zu weit weg. Wir sind nicht einfach nur schlecht informiert. Ja, warum hat mir das keiner gesagt, dass es da lang geht? Sondern die Bibel sagt, die Menschen, die dieses neue Leben noch nicht empfangen haben, sind eben geistlich noch nicht lebendig. Paulus sagt, tot in ihren Sünden, getrennt von Gott. Und deshalb brauchen wir, dass das Gott uns neues Leben schenkt, durch seinen Geist. Gott selbst macht uns lebendig. Und das ist ganz spannend, dieses Wort, um das es da geht, das kann man übersetzen von neuem geboren oder auch von oben geboren. Ich lese hier aus der Basisbibel, die hat das ganz schlau kombiniert, nur wenn jemand von oben her neu geboren wird. Also die wollten sich nicht entscheiden. Das stimmt beides, haben sie auch recht. Denn es ist eine neue Geburt, aber es ist eben eine, die auch von oben geschieht. Es ist ein Geschenk von Gott. Er fragt mich nach meiner Entscheidung, aber es ist dann was, was er mir schenkt. Und nur auf diesem Weg können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Was von Menschen geboren wird, sagt Jesus, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Also natürliches Leben bringt nur natürliches Leben hervor. Kaninchen bekommen keine Elefantenbabys. Geistliches Leben können wir nicht mit menschlichen Mitteln produzieren. Streng dich an und dann klappt das schon. Das funktioniert nicht. Denn der Heilige Geist weht, wo er will, sagt Jesus. Er entzieht sich unserem Zugriff. Wir können nicht darüber verfügen, aber wir können der Einladung von Jesus folgen. Und das ist die Grundlage, auf der wir dann Schritte gehen. Also das Wunder der Wiedergeburt können wir so wenig nachvollziehen, wie die Menschen damals den Weg des Windes. Heute gibt es da Forschung. Aber ich als Laie, ich habe den Wind noch nie gesehen. Ich kann ihn auch nicht erklären wirklich. Aber ich sehe die Auswirkungen des Windes. Und so ist das mit diesem geistlichen Leben. Wir sehen, was es bewirkt. Also wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann geschieht das nicht mit Blitz und Donner. Du kannst daneben stehen und nichts merken, was in dem gerade vor sich. Manchmal fängt jemand an zu weinen oder so, aber das kann auch ganz unmerklich geschehen. Aber in der Folge wirst du sehen, dass sich Dinge ändern in seinem Leben, weil der Geist Gottes neues Leben hervorbringt. Das ist seine Gabe. So, Nikodemus will aber nochmal, fragt nochmal nach, ja, wie geschieht denn das jetzt praktisch? Wie kann das geschehen? Ihm ist inzwischen egal, dass er eigentlich ja Mr. Allwissend ist und das eigentlich wissen müsste, der will es jetzt wirklich wissen. Was muss ich tun? Und das Erste ist dieses Eingeständnis, dass ich merke und dass ich bekenne, ja, mein eigenes Tun vor Gott reicht nicht aus. Ich erlebe immer wieder, dass das ein Hindernis ist für viele. Die sagen, ja, ein bisschen Hilfe von Gott, das wäre toll. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott oder so. Dann mache ich erstmal meinen Teil und Gott gibt dann die letzten 4% dazu. Und ich muss erkennen, nein, ich kann überhaupt nichts bewirken. Ich bin hilflos vor Gott. Mein Tun reicht nicht aus. Ich brauche das, dass mich einer rettet. Nicht nur, dass mir einer ein paar Tipps gibt. Das ist das Erste. Und dann ist es nötig, dass ich mich von dem, was Gott nicht gefällt in meinem Leben, von diesem alten Leben trenne. Dass ich mich abwende, dass ich ihn um Vergebung bitte für das, was nicht in seinem Sinn war. Eine Möglichkeit dazu haben wir gerade gegeben mit den Briefen. Wie gesagt, hier ist auch noch weiter die Gelegenheit. Kommen auch immer noch mal wieder hier Leute, das ist super. Aber du kannst es auch einfach in der Stille, du kannst es im Gebet oder mit einem Zeugen einfach auch Gott sagen, was dich da trennt von ihm. Und dann ist es aber damit auch nicht getan. Das ist oft schon eine Erleichterung, wenn man es einfach mal abgegeben hat, losgelassen hat. Ui, jetzt ist wieder irgendwie wieder Luft da. Aber dann ist es auch wichtig, dass ich mich zu dem Neuen hinwende. Dass ich mich zu Jesus hinwende. Dass ich ihn als meinen Herrn bekenne. Dass ich mein Vertrauen auf ihn setze. Was wir hier tun, dieses Kreuz ist ja das Zeichen dafür, dass er für mich, für dich gestorben ist. Dass er meine Last, deine Schuld getragen hat. Und dir den Weg frei macht zu einem neuen Leben. Er ist der Herr, der Retter, aber er will dein Herr und dein Retter sein. Gott, wenn der Vater wendet uns seine Liebe zu in Jesus. Deshalb wenden wir uns ihm zu, deshalb kommen wir zu ihm. Also es nützt nichts, wenn du den Thron freiräumst sozusagen in deinem Leben, wo du vielleicht mit deinen Ideen und Wünschen und Träumen drauf gesessen hast und ihn dann leer lässt. Das funktioniert nicht. Da krabbelst du selber wieder rauf oder irgendwas anderes. Sondern du musst Jesus wirklich als Herrn annehmen. Und Jesus erzählt hier Nikodemus hier eine etwas obskure Geschichte aus dem Alten Testament mit dieser Schlange an der Stange. Es war, die Israeliten waren geschlagen von einer Schlangenplage. Und Gott hat gesagt, du musst eine Kupferschlange hochheben an einem Mast. Und wer darauf sieht, auf diese Schlange, der wird geheilt, der wird gerettet. Könnt ihr jetzt nicht ins Detail in diese Geschichte gehen, aber es ist ein Zeichen auch dafür. Wer auf Jesus vertraut, der wird geheilt, der wird gerettet, der bekommt dieses neue Leben. Das ist die Verheißung, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also konkret, wir laden gleich auch dazu ein, einen Schritt zu gehen. Vielleicht bist du den Schritt gegangen, es ist klar, und dann freue dich einfach am Herrn und danke ihm. Aber vielleicht ist dieser Schritt dran für dich, dass du zu Jesus kommst und ihm sagst im Gebet, ich gebe dir mein Leben. Ich sage, du bist mein Herr von heute an. Du bist schon immer der Herr der Welt, aber jetzt sollst du auch mein Herr sein. Es ist nötig, dass wir nicht nur sagen, ja, ich finde ich gut irgendwie, ich bin auch dafür, sondern dass du persönlich diesen Schritt gehst, wenn du ihn noch nie gegangen bist. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Und den äußeren Ausdruck hat dieser Schritt dann eigentlich in der Taufe. Wir haben Ende Juni wieder Gelegenheit, wer dann das auch vollziehen will. Haben wir auch schon von gehört vorhin. Aber heute einfach diese Einladung, wirklich zu sagen, Jesus, du sollst mein Herr sein. Noch die Frage, was geschieht da? Was geschieht durch diese Wiedergeburt? Das Erste sagt Jesus in Vers 16, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Oder Vers 18 geht's weiter, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Das ist sonst, das muss ich auch sagen, die unbedingte Konsequenz, wenn ich mein Leben ohne Gott führe. Ich habe ja die freie Wahl, ich kann auch ohne Gott leben. Nur dann muss ich wissen, dass ich auch in alle Ewigkeit ohne Gott lebe. Das ist das, was die Bibel mit verurteilt oder verloren beschreibt. Das ist ein Zustand, den ich keinem wünsche. Wie Paulus es sagt im 2. Korintherbrief, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also es kommt ein Tag irgendwann, wir wissen nicht, ob der morgen ist oder in 500 Jahren, wo wir vor Jesus stehen und Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Und wer diese neue Geburt empfängt, der wird dort nicht verurteilt. Aber es gibt noch mehr. Es ist mehr als das. Es ist eine neue Geburt, das heißt, ich habe ein neues Leben. Das heißt, in den Worten von Paulus nochmal, ich bin eine neue Schöpfung. Es ist tatsächlich, es ist nicht metaphorisch, wenn Jesus von einer neuen Geburt spricht. Es ist nicht einfach nur irgendein Bild für irgendwas. Sondern er schafft wirklich etwas ganz Neues. Und nochmal Paulus im 2. Korintherbrief, ist jemand in Christus, wenn jemand zu Christus gehört, mit ihm verbunden ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Deshalb ist dann in deinem Leben nicht mehr das Alte bestimmt. Alte Gewohnheiten, Zwänge, Prägungen, Süchte. Es ist vielleicht noch einige Arbeit zu tun auch daran. Aber prägend ist das neue Leben, was du von Gott bekommst. Er führt dich wirklich ins Neue hinein. Also Paulus sagt sogar, Christus lebt in mir oder ich bin in Christus. So eng bin ich mit ihm verbunden. Und das Dritte, was folgt aus dem, wo ich nicht diese neue Geburt empfange, dann bekomme ich Gewissheit. Alte christliche Wort ist Heilsgewissheit. Das heißt nicht, ich kann jetzt machen, was ich will, habe irgendwo mein Gebet gesprochen und jetzt lebe ich drauf los, als wenn es Gott nicht gäbe und sag, naja, ich habe ja das Papier. Aber es heißt, wenn ich auf Christus vertraue, darf ich wissen, er ist treu. Dann darf ich wissen, er bringt mich auch ans gute Ziel. Wir haben schon Taufsprüche gehört, ich kann meinen Taufspruch noch beisteuern aus Philipper 1, Vers 6. Ich bin aber gewiss, dass der an euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das ist kürzer, das ist ja leichter auswendig zu lernen. Also er hat es angefangen und er wird es auch zu Ende bringen. Da darf ich Gewissheit haben. Nicht, weil ich eben nicht auf mich vertraue, dass ich so gläubig bin, sondern weil ich auf ihn vertraue, dass er mich trägt, dass er es zugesagt hat. Und ich sage das gerade bei der Taufe immer wieder denen, die sich taufen lassen. Gott schließt einen, das ist nicht nur dein Bekenntnis, sondern Gott bekennt sich in der Taufe zu dir. Er sagt, ja, du, der gehört zu mir, da mache ich meinen Stempel drauf. Er schenkt dir neues Leben. So wie du aus dem Wasser auftauchst, ja, neues Leben bekommst, so wie Jesus aus dem Grab aufgestanden ist. Okay, also Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Und vielleicht merkst du, Jesus klopft bei dir an. Über das Klopfen haben wir letzte Woche gesprochen. Vielleicht merkst du, er klopft bei dir an. Was will er von mir? Was will er mir wegnehmen? Ja, vielleicht die Giftflasche, die du in der Hand hast, oder das, was nicht gut ist in deinem Leben, will er wegnehmen. Aber er will dir vor allem was schenken. Er will dir neues Leben schenken. Und vielleicht merkst du, ja, das ist der Schritt, den ich jetzt gehen soll. Vielleicht merkst du auch, du bist hier schon Woche für Woche, aber du merkst, du bist eigentlich nur irgendwie so reingerutscht in den Gemeindebetrieb und hast nie diese Wiedergeburt erfahren. Dann möchte ich dich einladen zu deiner eigenen Geburtstagsfeier sozusagen. Jesus will dir neues Leben schenken. John Wesley war ein großer Erweckungsprediger in England, der Begründer des Methodismus mit seinem Bruder zusammen, und seine Standardpredigt war, ye must be born again, du musst von neuem geboren werden. Und er wurde dann irgendwie gefragt, ja, warum predigst du eigentlich immer das Gleiche, du musst von neuem geboren werden? Und er hatte eine ganz einfache Antwort darauf, ja, weil ihr müsst von neuem geboren werden. Also das ist das, wozu Jesus einlädt, das ist das, was Jesus schenken will. Und das ist die Einladung, die jetzt gilt. Und Jesus, wir danken dir, dass du so voller Liebe bist. Wir danken dir, dass das, was du da forderst, ja eigentlich ein Ausdruck ist von dem, was du schenken willst. Du sagst nicht wie in irgendeiner Abenteuergeschichte, in irgendeinem Märchen, das und das und das musst du mir alles erst noch bringen und dann musst du noch die Formulare ausfüllen. Du sagst, ja, das ist nötig, dass du dich von mir beschenken lässt mit diesem neuen Leben. Dass du dich von mir beschenken lässt, davon, dass ich mein Leben gebe für dich. Dass aus deinem Sterben, Jesu, Leben für uns wächst. Danke, Jesus, dass du Schuld vergibst. Dass du alles, was wir dir heute schon bekannt haben in den Briefen, dass du es tatsächlich vergeben hast, dass du es mit ans Kreuz genommen hast. Danke, dass du rufst. Danke, dass du einlädst. Halleluja. Amen.